Ich persönlich sehe drei Einflussfaktoren für die Produktivität im Tunnelbau. Das wären zum einen Prozesse, zum anderen sind es die Menschen und zum Schluss die Innovationen.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Zukunft baut mit, der Riederbau-Podcast mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Kufstein. Hallo Anton.
Hallo.
Wir sprechen heute über ein Thema, das viele mit Zeitplänen und Zahlen in Verbindung bringen, das aber eigentlich viel tiefer geht, Produktivität am Bau. Und dazu begrüße ich unseren heutigen Gast, Matthias Flohrer, Bauingenieur, Professor an der Universität Innsbruck, international gefragter Experte für Tunnelbau und Digitalisierung sowie Geschäftsführer der Flohrer Tunneling GmbH. Hallo Matthias.
Schönen guten Morgen.
Matthias, du bist Professor für Tunnel Information Modeling, hast eine Stiftungsprofessur. Vielleicht kannst du zum Einstieg kurz erklären, womit füllst du deine Tage, was beschäftigt dich da?
Wir versuchen mit der sogenannten Stiftungsprofessur Tunnel Information Modeling, die seit einigen Jahren bewährte Methode des Building Information Modeling auf den Untertagebau umzulegen. Die Herausforderungen sind die ähnlichen wie im Hochbau. Das heißt, man kann sich's relativ analog vorstellen. Und wir versuchen mit unserem Ansatz einen ganzheitlichen digitalen Zwilling von Infrastrukturbauwerken zu erstellen.
Vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Anton, wenn du Produktivität hörst, woran denkst du da als erstes?
Als erstes denke ich daran, dass wir dort schon ein großes Thema in der Baubranche haben, denn die Produktivität ist in der Baubranche in den letzten 20 Jahren, speziell im Hochbau, leider Gottes rückläufig. Und das ist einer der Gründe, warum Bauen so teuer wird. Nicht der einzige, aber es ist einer der Gründe, warum Bauen so teuer wird. Und man fragt sich schon ein bisschen, warum uns nicht gelingt, so wie andere Industrien, auch wieder produktiver zu werden. Denn wir haben ja ganz tolle Möglichkeiten und Methoden. Wir haben beste Schalungssysteme, beste Hebewerkzeuge, wir haben sehr qualifizierte Mitarbeiter. Und trotzdem geht es in die falsche Richtung. Und diese Sache müssen wir, glaube ich, noch eingehend auf den Grund gehen. Wo sind die Ursachen dafür, damit wir dann auch Maßnahmen setzen können, damit sich das wieder dreht und in die richtige Richtung entwickelt.
Matthias, wir wollen heute Bewusstsein dafür schaffen, dass dieses Produktivitätsproblem nicht nur den Hochbau betrifft, sondern den Tunnelbau gleichermaßen. Beim Tunnelbau denkt man natürlich sofort an große Maschinen, hochtechnisierte Prozesse. Warum betrifft das aber den Tunnelbau trotzdem? Was ist da die Ursache dafür?
Es gibt verschiedene Ursachen. Es ist für mich persönlich außer Frage gestellt, dass dieses Produktivitätsthema vielleicht im Tunnel- und Infrastrukturbau sogar noch größere Aufmerksamkeit bedarf wie im Hochbau. Hochbau hat sicher mehr Gewerke, die parallel und miteinander, die parallel ablaufen und miteinander abzustimmen sind. Im Tunnelbau gibt es eine Komponente, die beim Hochbau nicht so ausgeprägt ist, und das ist das Thema des Baugrundverhaltens. Man weiß im Tunnelbau einfach nie genau, was einen erwartet. Und diese Unsicherheit wird oft dafür herangezogen, den eigenen Prozessen weniger Achtsamkeit zu schenken und auch Verschwendung in einem gewissen Maße zuzulassen. Und wir versuchen genau dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eine Trendumkehr braucht. Ich persönlich sehe drei Einflussfaktoren für die Produktivität im Tunnelbau. Das wären zum einen Prozesse, zum anderen sind es die Menschen und zum Schluss die Innovationen. Es braucht Prozesse, die Entscheidungen abverlangen. Das ist ganz wichtig. Die Infrastrukturprojekte sind heute größer wie noch vor einigen Jahren. Wenn wir die Großbaustellen anschauen, dann bringen viele Themen einen höheren Abstimmungsbedarf mit sich, und das vielfach bevorzugte Arbeitsmodell von 24/7 bedeutet natürlich, dass ein Informationsverlust, falls einer stattfindet, sehr wehtun kann. Und deswegen braucht es Systeme, die mit dieser neuen Art von Komplexität umgehen können und die Bauabwicklung erleichtern bzw. effizienter ermöglichen. Das zweite Thema sind die Menschen. Es braucht Entscheider auf Baustellen. Menschen, die Probleme haben, Entscheidungen zu treffen, sind keine geeigneten Führungspersönlichkeiten für Baustellen. Da wären wir auch schon beim Thema Führung. Viele Baustellen, die an Ineffizienz oder unzufriedenstellender Produktivität leiden, haben ein Führungsproblem. Was für mich auch noch zum Thema Menschen gehört, ist das Thema Ausbildung. Jeder Mensch ist einfach besser in seinem Beruf, wenn er das kann, was von ihm abverlangt wird. Und deswegen müssen wir alle gemeinsam Menschen für unsere Baustellen ausbilden. Wir haben leider nicht mehr diesen Zulauf wie vor einigen Jahren. Viele sind sich zu schade dafür, diesen Beruf auszuüben. Und deswegen braucht es eine starke Initiative für die Ausbildung. Und als dritten Punkt Innovationen. Wir müssen diesen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften auch mit Automatisierungslösungen begegnen.
Anton, wo siehst du denn da Parallelen zum Hochbau und wo sind vielleicht aber auch Unterschiede zu erkennen?
Ja, die Parallele ist sicher das Thema Prozessablauf. Auch da haben wir im Hochbau, glaube ich, ein sehr großes Problem, denn wir haben eigentlich den Hochbau zerlegt in einzelne Gewerke, in sehr starke Trennungen, Planung und Ausführung ist getrennt, die Gewerke sind getrennt. Und dann gibt's irgendeinen Koordinator oder einen Dirigent, der ein Orchester draus machen soll. Unser Problem im Hochbau ist nur, dass wir das ja bei jedem Projekt wieder neu zusammenmischen. Ja, das wäre so wie Orchester, das macht eine Konzertreihe. Und bei jedem Konzert ist er völlig, sind andere Leute dabei, spielt andere die Geige und andere die Trompete und die spielen dann gut zusammen. Und das funktioniert eben nicht. Und das hat man, glaube ich, versucht in der Vergangenheit dann eher entweder über sehr formelle Angelegenheiten zu regeln, ja, man hat da Protokolle geschrieben und Besprechungen und wie auch immer und die Verantwortlichkeiten und du musst und so weiter. Aber das hat nichts mit optimalen Prozessen zu tun. Also ich bin so fest davon überzeugt, damit wir zu optimalen Prozessen kommen, müssen wir über Prozessmanagement reden, wir müssen über systematisierte, standardisierte Prozessabläufe reden und wir brauchen, glaube ich, mehr Fixteams. Ich glaube, dass es ein Riesenproblem ist, dass wir nicht mit fixen Teams auf den Baustellen arbeiten, sondern ständig andere Personen dort haben. Also das ist eine Parallele, ist ein ganz großer Punkt und das vielleicht sogar im Hochbau größer, weil wir eben sehr viel mehr Gewerke und Beteiligte dort haben. Das Thema Mensch steht außer Streit, das ist der große Schlüssel zum Erfolg, sei es die Ausbildung, sei es die Führungsqualität, sei es die Entscheidungsfreude. Das haben wir, glaube ich, überall in der ganzen Wirtschaft, ja, und auf der ganzen Welt. Das ist eine große Komponente und die ist nicht ganz einfach, das sehe ich im eigenen Unternehmen, dass wir genügend Führungskräfte kriegen. Ja, du hast viele sehr gute Mitarbeiterinnen, aber nicht jeder ist bereit, dann eine Führungsposition zu übernehmen, weil da ist dann halt nicht jeden Tag mehr nett. Ja, da muss ich irgendwann einmal sagen, ja, das geht nicht oder ich stelle mir das anders vor oder ich muss mich vielleicht auch mal von irgendjemandem trennen und das will man nicht so. Ja. Also das ist eine große Herausforderung, dass wir genügend Führungskräfte bekommen, um die ganze Komplexität zu beherrschen. Das ist sicher auch einer der Knackpunkte. Und bei der Innovation ist es ähnlich. Ich glaube, gerade der Hochbau war jetzt 30 Jahre gleich. Jetzt tut sich was. Jetzt gibt es sehr viele Initiativen in verschiedenen Richtungen, wo man vielleicht auch Teile automatisieren kann oder vorfertigen kann oder besser digitalisieren kann. Da ist momentan vieles im Laufen. Nur mir fällt auf, dass vieles, was dort läuft, meines Erachtens nur sich dann entfalten kann, wenn wir über andere Zusammenarbeitsmodelle reden. Also da sehe ich einfach ein Dismatch zwischen dem klassischen Modell auf der Baustelle, Trennung, Planung und Ausführung, Trennung der Gewerke, Losvergabe, was auch immer. Und dann kommen digitale Methoden, ja, die aber dazu nicht passen, ja, weil es so nicht funktioniert. Ja. Ich kann ja nicht diese analoge Welt digitalisieren und glaube, es wird besser. Und da muss sich, glaube ich, auch die Strukturen, die Modelle der Zusammenarbeit und die Abwicklungsmodelle etwas bewegen, ja, damit Digitalisierung, Vorfertigung und all diese neuen Methoden überhaupt sich entfalten können. Ja. Sonst bleibt es so ein Nischending, ja, ist nice to have, ja, aber bringt uns eigentlich nicht weiter. Und diese Diskussion läuft momentan ganz massiv. Ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt mit einem großen Bauherrn, ihren Architekten, wie das Zusammenarbeitsmodell auf den Baustellen ausschauen kann. Ja, und da sehen wir jetzt schon Konfliktpunkte, klar, weil für den einen wird es weniger, für den anderen wird mehr, weil wir sagen, okay, wir hätten lieber einen früheren Datenübergang zum Beispiel im Projekt, ja, und nicht erst sehr spät, weil dann kann man nichts mehr damit anfangen. Ja, und dann sagt dann, ja, dann fällt mir was weg, was macht denn die dann, ja, und so weiter. Also man merkt einfach jetzt auch, dass es auch jetzt diese Konflikte, glaube ich, einmal braucht, ja, damit wir zu einer neuen Baubranche kommen, die digitaler ist, die produktiver ist, die qualitätssicherer ist und die dann auch wieder imstande ist, leistbare Hochbauten zu errichten.
Bevor wir jetzt dann noch tiefer in dieses Thema Digitalisierung und neue Prozesse einsteigen, würde ich gerne noch kurz bei dem ureigenen Tunnelbauthema verweilen und da noch mal kurz nachfragen, wie denn die aktuelle Gesamtwetterlage, Klimaveränderung den Tunnelbau verändert. Weil man hört ja immer wieder, dass Gebirge jetzt Risse entwickeln und drohen abzustürzen und Unterspülungen. Und da passiert ja sehr viel in den Tiroler Bergen, in den Alpen. Vielleicht kannst du darauf, Matthias, kurz eingehen und uns einfach erläutern, wie sehr diese Umwelteinflüsse denn den Tunnelbau auch verändern aktuell.
Also ich glaube, die Frage kann zwei geteilt beantwortet werden. Zum einen gibt es natürlich viele Bestrebungen, umweltbewusster zu bauen, Thema CO2-Reduktion. Da haben wir natürlich mit dem Baustoff Beton ein sehr großes Thema. Wenn man an die Fertigteilauskleidungen denkt oder an die Betoninnenschalen, und da geht die Reise ganz eindeutig in Richtung CO2-neutraler Beton. Ein weiterer Trend sind emissionsarme oder emissionsneutrale Fahrzeuge für die Baustellen. Da eignen sich natürlich gewisse Länder wie der Alpenraum oder Norwegen beispielsweise, eignen sich natürlich sehr gut dazu. Und auf der anderen Seite gibt es das Thema Klimawandel, Veränderung auch der Bedürfnisse der Menschen und das ganze Thema Urbanisierung. Das heißt, der Tunnelbau erlebt eigentlich momentan ein Hoch. Es gibt eine sehr, sehr große Anzahl Projekten in Ausführungsphase, in Planungsphase, in Genehmigungsphase. Und dieser Trend wird auch das nächste, vielleicht halbe Jahrhundert oder zumindest die nächsten paar Jahrzehnte nicht abreißen. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn wir den Alpenraum anschauen, gibt es einen Boom im Thema Wasserkraftwerke. Zum anderen gibt es natürlich das ganze Thema Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken, wo immer Brücken und Tunnel mit dabei eine gewichtige Rolle spielen. Es gibt das Thema U-Bahn-Bau in den Städten. Es gibt das Thema Entwässerungsanlagen. Also es gibt sehr viele Städte, wo die Kanalisierungsanlagen, die Abwasseranlagen veraltet sind. Und diese Entwicklung der Stadt, der muss natürlich auch Rechnung getragen werden. Das heißt, es passiert sehr, sehr viel. Und das Thema Hangrutschungen beispielsweise, das sind alles Themen, die eigentlich den Tunnelbau noch mehr pushen. Aus dem Grund, dass eigentlich ein Bauwerk unter Tage, natürlich unter Berücksichtigung der notwendigen Abstände und so weiter, ein sehr sicheres Bauwerk darstellen.
Verstehe. Dein ureigentliches Tätigkeitsfeld ist das Tunnel Information Modeling, quasi ein Bruder unseres altbekannten Modells, dem Building Information Modeling. Kannst du uns einfach erläutern, worum es sich da handelt, was dieses Modell alles beinhaltet?
Sehr gerne. Wir möchten gerne dieses Bewusstsein schaffen, zuerst digital bauen und dann real bauen. Solange wir uns in der Planungsphase befinden und mit digitalen Modellen und Simulationen das Bauwerk optimieren können, halten sich die Kosten in Grenzen. Sobald man eine Baustelle mobilisiert hat mit den ganzen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor Ort und man führt dann Planungsänderungen durch, dann wird es richtig teuer. Das heißt, wir möchten zuerst eigentlich das ideale Bauwerk modellieren und die Machbarkeit prüfen, dann in die Genehmigungsfähigkeit mit diesem digitalen Modell gehen. Auch da ist ja Anton ein Vorreiter, da wir natürlich auch, und das wäre, glaube ich, noch ein gutes Thema, wir müssten nicht nur über die Produktivität in der Bauabwicklung sprechen, sondern wir müssten auch über die Produktivität in den Genehmigungsverfahren und im Planungsprozess
über
sprechen.
Über die hast recht, ja.
Und das versuchen wir alles mit digitalen Modellen zu erfassen und zu kombinieren. Und man kann sich vorstellen, dass dieser, also ganzheitliche digitale Zwilling, von dem ich gesprochen habe, der gliedert sich in drei Teilaspekte. Wir haben das sogenannte Bauwerksmodell, das kann man sehr gut mit einem Hochbaumodell vergleichen. Dann haben wir das sogenannte Baugrundmodell, und da interessiert uns vor allem, wie verhält sich der Baugrund in dem Moment, wo wir versuchen, ein Loch in den Berg zu bohren. Und als drittes wäre das sogenannte Baustellenmodell, also die Bauabwicklung, die Simulation der Bauabwicklung. Und erst wenn wir imstande sind, diese drei Modelle miteinander zu kombinieren, dann können wir von einem ganzheitlichen digitalen Modell sprechen, aus welchem in weiterer Folge dann ein digitaler Zwilling entstehen kann.
Jetzt weiß ich, Anton, aus unseren früheren Gesprächen, dass das Building Information Modeling sowohl das erste Modell als auch dann das dritte mit der Steuerung der Baustelle eigentlich auch bei euch ein Thema ist. Kannst du erläutern nochmal, wie weit ihr da seid und wo man vielleicht auch nochmal was sich abschauen kann aus dem Tunnelbau?
Wir selber beschäftigen uns seit 2011 intensiv mit dieser Methodik und arbeiten ausschließlich daran. Allerdings muss ich einschränkend sagen, meistens dort, wo wir halt selber Bauträger oder Totalunternehmer sind, dort sind wir sehr, sehr weit, was das Modell betrifft. Das beginnt beim integralen Modell von der Architektur über die Tragwerksplanung und die Gebäudetechnik, die dort in einem kollaborativen Prozess im Zentralmodell, das ist ein gravierender Unterschied, also wirklich kollaborativ und parallel erzeugt wird. Also da arbeiten alle Fachdisziplinen zeitgleich am selben Modell. Wir generieren draußen auch alle unsere Mengen, das Leistungsverzeichnis, die Kalkulation, die Vorgaben für die Terminplanung. Also da sind wir bereits sehr, sehr weit, ja, was diese Methodik betrifft. Schwieriger ist es dort, wo dann Planung und Ausführung getrennt ist, wo dann unterschiedliche Systeme aufeinandertreffen, unterschiedliche Personen einmalig aufeinandertreffen, ja, und sich dann für ein Projekt einmal abstimmen sollten. Dort sehen wir einfach, dass wir kaum weiterkommen, dass es ganz, ganz schwierig ist, ja, die Daten entsprechend auszutauschen und dass der Mehrwert dort wirklich sehr überschaubar ist. Also es sind bei uns zwei Welten, ja, die eine Welt und die andere Welt. Und deshalb bin ich zutiefst davon überzeugt, wenn BIM dazu beitragen soll, dass wir produktiver werden, dass wir besser werden, dann brauchen wir andere Zusammenarbeitsmodelle. Sonst wird das aus meiner Sicht nichts, meine persönliche Meinung. Ja. Ich glaube nicht an diesen offenen Ansatz, ja, wo man für ein Projekt einmal mit irgendeinem Team, mit irgendeinem Software-Setting, ja, das dann perfekt und produktiv macht. Und das glaube ich überhaupt nicht. Ja. Das ist jetzt eine Übergangsphase, damit wir uns halt alle nicht so viel bewegen müssen. Ja. Streuen wir halt das drüber. Schreib mal da ja und der BAB und dann wird alles gut. Ja, mach eine Bürokratie und setz nochmal 10 Koordinatoren ein. BIM Koordinatoren, Manager, Untermanager, Nebenmanager und dann glauben wir, es wird gut. Ich glaube, das ist ein Blödsinn. Ja. Weil ich glaube, wir verlassen das Ziel. Das Ziel muss sein, dass wir mit digitalen Methoden effizienter und besser werden. Das muss das Ziel sein. Und wenn wir das Ziel nicht erfüllen, dann ist besser, wir gehen wieder weg von dem. Ja. Und da sehe ich momentan eine Fehlentwicklung im Hochbau oder zwei Wege. Alle Unternehmen, die das intern gut aufbauen, sie dort perfekt verhalten, egal ob große Planungsbüros oder Bauunternehmen, dort läuft es sehr gut. Aber im klassischen Bereich läuft es aus meiner Sicht überhaupt nicht gut und da kann man eigentlich nicht weiter. Also wenn wir mit der Geschwindigkeit weiter tun, dann brauchen wir noch 150 Jahre, bis wir durch sind. Noch schwieriger ist es dann im Bereich der Behördenverfahren, wie von Matthias angesprochen. Ja, wir wollen schon lange digitale Baueinreichung haben. Das ist noch das einfachste Niveau einer Digitalisierung der Verfahren. Das soll man vielleicht jetzt was bekommen. Weiß man aber, wenn wir es bekommen, kriegen, das ist dann die digitale Baueinreichung 1.0. Auf Länderebene technologisch wären wir mindestens schon bei einer Baueinreichung 5.0, ja, was die Technik hergeben würde. Auch dort geht's unglaublich zäh und langsam von sich und mir fehlt dort auch die Vision bei den Behörden, ja, wo man sagt, okay, wir wollen 2030 da stehen. 2030 gibt's zum Beispiel modellbasierte Einreichung, egal ob im Tunnelbau oder im Hochbau. Wir schicken das Modell dort in die Behörde. Es gibt dort Automatismen, die das prüfen. Es braucht keiner mehr im Bauamt händisch die Fensterlichten nachrechnen. Das macht das Modell oder die Abstände. Ist technologisch alles durch? Hätten wir alles bereits? Aber die Vision gibt's überhaupt nicht. Also man schaut jetzt, dass man 1.0 irgendwie zustande bringt, wo man halt ein paar PDFs uploaden und dann ist man vermutlich wieder zufrieden für 3 Perioden, Regierungsperioden und dann denkt man weiter. Und das finde ich sehr schade, denn diese Kosten machen sehr viel aus. Man hat es jetzt sehr detailliert in Hamburg erhoben, die haben sich das genau angeschaut, da macht diese analogen Prozesse im Bauverfahren, machen dort ungefähr 10% der Kosten aus im Wohnbau. Also könnte 10% der Kosten sparen, indem man voll digitalisierte, effiziente Verfahren haben. Und die Technik gibt es halt, dieses Ärgerliche, die ist ja da. Ja? Und die Leute kennen es auch, beherrschen. Ja? Nur das Gegenüber, ja, ist halt noch nicht so weit und aus Absichtserklärungen und so Trippelschritten kommen wir da leider nicht so weiter, wie wir sollten. Ja. Aber offenbar können wir es uns leisten. Irgendwer bezahlt das ja alles. Also so gesehen, ja, was machen wir uns Gedanken? Wir leider, also es ging ja irgendwer so bereit, das alles zu bezahlen, den Wahnsinn. Es ging, glaube ich, um 10% günstiger, wenn wir das wirklich nach heutigster Technologie durch digitalisieren würden.
Matthias, du nickst die ganze Zeit zustimmend. Wie ist es denn im Tunnelbau geregelt? Gibt es da gleichbleibende Teams oder würfelt sich das auch jedes Mal neu zusammen?
Mittlerweile würfelt sich es auch meistens neu zusammen. Das war ein großes Qualitätsmerkmal von den sehr guten mittelständischen Bauunternehmen, die eigentlich das Herz des maschinellen Tunnelbaus über viele Jahrzehnte ausgemacht haben, die Firma Jägerbau in Vorarlberg oder die Firma Hinterecker in Salzburg, und es gab sehr viele in Italien. Mittlerweile sind sehr viele Unternehmen aus dem Mittelstand, aus dem Bereich Tunnelbau ausgestiegen, aber das Erfolgsrezept von denen waren immer gleichbleibende Teams. Das heißt, die Teams haben sich gekannt, das waren eingespielte Kompetenzen, die miteinander bestmöglich kombiniert wurden und sind so von Baustelle zu Baustelle gezogen. Da stimme ich dem Anton vollkommen zu. Das müsste man eigentlich versuchen, wieder zu forcieren. Was natürlich schwierig ist im Thema mehr Baustellen, weniger Personal. Eigentlich haben wir gegenläufige Trends. Aber es wäre auf jeden Fall sinnvoll, darüber nachzudenken. Und das wäre ein wünschenswertes Ziel. Ich habe zustimmend genickt, weil das Beispiel von Anton eigentlich die Realität super widerspiegelt. BIM wird von einigen Unternehmen als hauseigenes Instrument angewendet, um die eigene Produktivität zu optimieren, und die wirklich erfolgreichen BIM-Anwendungen finden meistens, meiner Meinung nach, immer innerhalb von Unternehmen statt. Das heißt, dieses übergreifende Thema Bauherr ausführende Unternehmen oder Bauherrplaner ausführende Unternehmen, das gelingt sehr, sehr selten. Und ich meine, wir haben letzte Woche den Vortrag beim IBT-Treff vom Architekt Eberle gehört. Der hat dann einfach irgendwann sich selbst ein Bauwerk erstellt oder gesagt hat, ich baue jetzt mein Haus selber, um gewisse Konzepte umzusetzen. Und ich möchte eigentlich appellieren daran, dass es mutige Bauherren braucht, wenn man was verändern will. Innovation entsteht nicht unter Wettbewerbsdruck bei der Abwicklung eines komplexen Infrastrukturprojekts. Die Verantwortungen sind zu groß, die Risiken sind zu groß. Man greift auf das Bewährte zurück, um ja nicht von der anderen Vertragssphäre in eine sogenannte Nachtragsforderung gedrängt zu werden. Und so kann keine Innovation entstehen, sondern es braucht mutige Bauherren, die Innovation zulassen, die auch vielleicht Fehler zulassen und einen nicht an die Wand nageln, unmittelbar danach. Denn ansonsten wird sich vor allem bei Großprojekten sehr wenig ändern.
Anton, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass es ja nicht das Building Information Modeling allein ist, das die Prozesse optimiert, sondern dass man auch auf industrielle Vorfertigung und serielles Bauen und so gehen kann. Gibt es da Parallelen, die du im Tunnelbau siehst, wo man sagt, okay, das könnte man sich abschauen?
Ja, natürlich gibt es Parallelen. Der Tunnelbau arbeitet ja auch, wenn man zum Beispiel mit Tübingen oder mit maschinellem Vortrieb arbeitet, schon mit einer Art Seilenbauweise, sage ich jetzt mal, die hochindustrialisiert ist. Man hat halt dort vielleicht den Vorteil, dass die Baustellen größer sind, länger dauern, sich dort auch ein Team vielleicht leichter einspielen kann wie im Hochbau. Das ist wieder sehr schnell vorbei. So gesehen sehe ich da noch schon Ansätze, die man dann auch auf den Hochbau übertragen können. Jetzt ist es halt im Hochbau natürlich so, dass wir doch noch sehr individuell unterwegs sind. Ja, Tunnelbauprofil für Eisenbahn wird in der Regel ziemlich ähnlich sein. Ja. Aber unsere Häuser schauen irgendwie alle ganz anders aus. Da will ich es ja selber verwirklichen, oder die Rahmenbedingungen sind anders. Das heißt, wir haben sicher da gesehen ein wenig schwieriger. Aber es gibt jetzt starke Tendenzen zum Seilenbauen, speziell in Deutschland, wo doch eine große Wohnungsnot herrscht und wo das jetzt auch politisch gewünscht wird und ermöglicht wird. Und da müssen wir schon ein bisschen im Mittelstand aufpassen, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Denn da gibt es dann ähnliche Entwicklungen wie vielleicht im Tunnelbau, dass eben der Mittelstand gerade der ist, den es dann irgendwie nicht mehr gibt, ja, weil gerade das wirklich rein industrielle Seile bauen, das wird ganz großen Unternehmen vorbehalten bleiben, die große Fabriken bauen können, um dort vorzuproduzieren. Und die haben dann tausende von Wohneinheiten im Jahr hinaus. Das ist für uns im Mittelstand schwierig. Und da muss jetzt jeder wissen, wie er sich positioniert und das aufsetzt. Wir haben eben unser Riederbau-Holzbausystem entwickelt, um den irgendwo nahe zu kommen. Wir haben auch eine kleine Produktion aufgebaut für Wand- und Dachelemente, die wir zunehmend optimieren und verbessern. Und die ersten Projekte sind in Umsetzung. Also ich glaube, da muss jeder schauen, wo er dann auch seinen Platz findet und das tut. Aber die Idee und das Ziel ist absolut das Richtige und ein wünschenswertes. Nur so kann es gehen. Und auch aus dem Arbeitskräftemangel heraus, ich kann nur sagen, dort, wo wir mit dem Riederbau-Holzbausystem arbeiten, haben wir auf der Baustelle um 30% weniger Produktivstunden, weil wir das dann ins Werk verlagern. Das heißt, ich kann entweder mit demselben Personalstand um 30% mehr machen oder halt mit 30% weniger Personal dasselbe machen. Also da gibt es dann schon Hebel, die uns auch im Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel helfen. So gesehen ist das schon absolut der richtige Weg. Aber ich sage, wir müssen dort unseren richtigen Platz finden, dass nicht nur dann am Ende drei große Bauunternehmen überbleiben, die halt einige Fabriken bauen, wo die Sachen ausgespuckt werden. Ja, und irgendwo so Trabantenstädte entstehen, das glaube ich wohl mal nicht, das wird ein Teil sein. Ja, aber ich glaube, irgendwo eine gewisse Individualität, ja, die Gratwanderung zwischen Seilen bauen, ja, industriellen bauen und einen gewissen Grad an Individualität, das sollte man schon erhalten. Und ich glaube, um das geht es dann am Ende des Tages auch. Denn eine gewisse Baukultur spielt natürlich auch eine Rolle.
Der Matthias hat ja gerade gesagt, mehr oder weniger, dass du dann zuständig wärst für die Innovation, weil sich das in den Infrastrukturprojekten vielleicht nicht so ausgeht. Matthias, wenn du von außen drauf schaust auf so ein mittelständisches Unternehmen wie Riederbau, wo siehst du denn da die Möglichkeiten zur Entwicklung und was macht Riederbau da vielleicht schon richtig?
Riederbau macht seit vielen Jahren meiner Meinung nach vieles richtig und vor allem ein Punkt sticht hervor, dass man den eigenen Mitarbeitenden Möglichkeiten zur Gestaltung gibt, Möglichkeiten zum Testen, zum Ausprobieren. Das ganze Thema Building Information Modeling entsteht ja nicht aus einem Lehrbuch heraus, sondern es werden verschiedene Software werden getestet, werden Dinge ausprobiert. Man versucht Kollaboration auf die eine Weise, auf die andere Art und Weise und für das braucht es Zeit und natürlich auch ein Invest, um gewisse Dinge auszuprobieren. Und dieses Bewusstsein ist in der Führung von Riederbau absolut vorhanden. Und daraus können dann Innovationen entstehen, die man dann auch skalieren kann auf weitere Aktivitäten im eigenen Unternehmen.
Wir haben jetzt vorher schon gesprochen über diese Hebel, die im Hochbau möglich sind, industrielle Vorfertigung, serielles Bauen. Gibt es denn, ich habe vorher gefragt, ob man sich ob der Hochbau sich was vom Tunnelbau abschauen kann, geht das auch in die andere Richtung? Also gibt es gewisse Dinge, die man vielleicht im Kleinen sehr gut ausprobieren kann, die dann auf großen Infrastrukturbaustellen auch zum Tragen kommen?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich der Tunnelbau und Infrastrukturbau allgemein sehr viel vom Hochbau abschauen kann und auch andersrum. Das heißt, auch diesen Ansatz versuchen wir an der Universität immer zu leben, dass wir immer den Blick über den Tellerrand hinauswerfen und schauen, was könnte man denn von der anderen Disziplin übernehmen, übertragen, gegebenenfalls modifizieren. Und was wir uns sicher als Tunnelbauer abschauen können, ist ein höheres Maß an Planungstiefe, was den Ablauf betrifft. Sehr oft verstecken wir uns hinter dem Thema Geologie, geotechnisches Verhalten, Baugrundverhalten und wir suchen dann eine Entschuldigung für die eigene Unproduktivität oder die Verschwendung. Und ich glaube, das müsste sich ändern. Das heißt, falls man nicht prognostizierte Baugrundverhältnisse antrifft, dann natürlich muss jeder Bauherr verstehen, dass es eine gewisse Zeit braucht, eine sogenannte Lernkurve, wie man mit diesen sich neu einstellenden Herausforderungen umgeht. Aber generell bin ich der Meinung, dass vor allem bei Großbaustellen ein sehr hohes Maß an Optimierungspotenzial vorliegt, was die eigenen Prozessabläufe betrifft. Es gibt unzählige Beispiele, wo die Baulogistik nicht ausreichend genau geplant wurde, simuliert wurde und dann für Engpässe in der Bauabwicklung sorgen. Und da könnten wir uns vom Hochbau garantiert im ganzen Thema Lean-Management und so weiter irgendwas abschauen.
Wie schafft man es denn, die Erkenntnisse aus der Praxis, also die du jetzt, Anton, in deinem Arbeitsalltag gewinnst, dann wieder quasi rückzuführen in die Forschung, in die Theorie, damit es auch dann zusammenfindet, Theorie und Praxis?
Was ich mir auch ein Beispiel, das wir gemeinsam mit der Universität Innsbruck aufbereitet haben, das ist unsere Initiative Bauen außerhalb der Norm. Da glaube ich, brauchen wir jetzt einen sehr praktischen Zugang. Wir haben gesehen, dass Normen, Vorschriften, Vorgaben uns ständig mehr und mehr fordern, dass alles immer mehr und aufwendiger wird. Bestes Beispiel die Stahlbetonnorm zu meiner HTL-Zeit 50 Seiten. Wir konnten jedes Hochbaugebäude rechnen, heute 1000 Seiten. Ja. Wir rechnen dasselben Gebäude, aber halt mit 1000 Seiten statt mit 50. Okay, ja, braucht dafür die doppelte Bewährung. Also irgendwie eine skurrile Entwicklung. Und da haben wir uns das gemeinsam ein bisschen angeschaut, an welchen Schrauben könnte man drehen, wo könnte man was machen. Und da glaube ich, braucht es dann schon den praktischen Input zu sagen, okay, ich kann mir vorstellen, da und dort ist es machbar. Also sie bei der Rissbreiten können wir uns was vorstellen, im Heizsystem können wir uns was vorstellen, weil wir eben in der praktischen Erfahrung gesehen haben, dass wir da tendenziell überdimensioniert unterwegs sind. Und die Hochschule hat dann die Aufgabe, das wieder theoretisch nachzuweisen und zu sagen, okay, ja, das stimmt irgendwo, dieses Gefühl unter Umständen oder dieser Eindruck oder diese Benchmarks, die man hat, die stimmen. Wir rechnen das jetzt nach und kommen vielleicht zu neuen, Berechnungsmethoden und können sagen, okay, da können wir jetzt wieder ein bisschen zurückgehen. Und da bin ich bei Matthias, da braucht es dann am Ende mutige Bauherren, denn was vielleicht jetzt im Tunnelbau die Geologie ist, ist im Hochbau so ein bisschen das Haftungsrecht. Ja. Jeder hat Angst, ja, dass er für alles in Haftung genommen wird. Er hat Angst vor der Gewährleistung, vom Schadenersatz, vom Konsumentenschutz, vor was weiß ich, was noch alles. Jeder hat nur mehr Angst. Ja. Und wenn wir alle Angst haben, ja, dann braucht man Gürtel und Hosenträger. Und ich glaube, so ist aber die Situation und deshalb ist das alles so teuer geworden, weil wir alle nur Angst haben und keiner will was falsch machen. Wir verstecken uns hinter Verträgen, hinter Ausschreibungen, hinter Planungen etc., all diese Themen. Und wir schauen immer drauf, wie können wir denn jetzt das Projekt zielgerichtet, kostenoptimiert machen. Und ich habe es jetzt bei mir im Betrieb so, ich habe jetzt das erste eigene Bauprojekt, das wir so im Bestand halten, wo wir diese Methodik bauen, außerhalb der Norm anwenden. Und ich habe jetzt ein bisschen den Spieß umgedreht. Ich habe auch meinem Bauleiter gesagt, du sparst jetzt einfach 5% ein. Ja? Du kriegst von mir 5% weniger, das ist so. Und jetzt lass dir einfallen, wie du zu den 5% kommst. Du lässt mich informieren und du machst das, was du für notwendig achtest, für sinnvoll achtest, was du bei deinem eigenen Haus tun würdest. Und so entsteht dann wieder Innovation, weil jetzt fängt er an nachdenken, da und dort und wie auch immer und so weiter, was zu tun. Und wenn wir da dann einmal sehen beim ersten Projekt, okay, an diesen 10 Schrauben haben wir gedreht und die haben uns halt in etwa diese Dimension gebracht, dann haben wir auch für weitere Projekte eine Grundlage. Aber wir sind dann darauf angewiesen, dass wir Bauern haben, die darauf vertrauen, dass das passt. Und da brauchen wir dann schon wieder die Hochschule, die sagt, na hoppala, wir haben uns das angeschaut, ja, das ist durchaus machbar und gerechtfertigt. Deshalb sind da keine Sicherheitsstandards irgendwo außer Kraft gesetzt oder in Gefahr. Und so gesehen braucht es schon dieses unmittelbare Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis. Und das können wir jetzt auf weitere Themen dann ausweiten. Zum Beispiel das Thema Kollaboration, da sind wir jetzt auch gerade in Kontakt jetzt. Gibt es gerade eine Bachelorarbeit, der sich bei uns das Thema Kollaboration anschaut. Im Hochbau unglaublich wichtig. Durch die vielen Gewerke, die wir haben und Beteiligten, ist nicht der Informationsaustausch, die unmittelbare Abstimmung, die Prozessabläufe unheimlich wichtig. Und mit welchen Methoden tun wir das? Ja? Da probiert man ja auch viel und so richtig den Stein der Weisen hat man noch nicht gefunden, ja, das zu tun. Also so gesehen ist das Wechselspiel, glaube ich, schon unglaublich wichtig. Und das muss ich auch nochmal sagen, das war auch, glaube ich, die Idee der Hochschule, speziell auch der Universität Innsbruck, also die Uridee, glaube ich, dass man das da gemacht hat, speziell Bauingenieurwesen und Architektur, war, wir bilden für den Westen von Österreich, für Südtirol und vielleicht noch für Südbayern dort Architekten und Bauingenieure aus, die praktischen Bauaufgaben in der Region dort lösen. Und deshalb tut es mir manchmal so leid, wenn ich dann immer wieder zurückkomme auf meine Hochschule und sehe, dass wir zwar noch ein Baubetriebsinstitut haben, aber das ist nur eines und wir haben aber dann viele, viele andere Institute, die sehr stark im theoretischen Bereich unterwegs sind. Ja. Und diese Entwicklung gefällt mir jetzt als Ausführender überhaupt nicht. Ja, man, Theorie ist wichtig, aber von der kann man nicht leben. Ja. Also gerade also eine technische Hochschule und eine mit Bauingenieurwesen, da gehört ein hoher Praxisinput hinein. Und ich würde mir wünschen, dass es da wieder ein anderes Gleichgewicht kommt, dass man in diesem Baubetrieb diese Bauwirtschaft stärker stärkt, den Praxisbezug stärker stärkt und dass man nicht überall Theoretiker holt, die halt theoretisch, keine Ahnung, rechnen, wie sich der Tunnel zu verhalten hätte. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Professor gehabt, der hat gesagt, wissen Sie, wir rechnen dann, wie sich der Tunnel zu verhalten hätte, wenn das Gebirge sich verändert. Das Problem ist, der Tunnel weiß davon nichts. Der kennt die Berechnung nicht. Und das meine ich ein bisschen. Also die Hochschule, auch wenn es eine Hochschule ist, ja, gerade im Bauingenieurwesen, braucht, glaube ich, schon einen sehr starken Praxisbezug. Sonst wird es nicht funktionieren, sonst geht eine Kluft auf. Und vielleicht ist es auch ein Teil des Grundes, warum alles ein bisschen entglitten ist. Vielleicht ist es auch ein Problem, dass zu viele Theoretiker in diesen Ausschüssen sitzen und Vorschriften machen, die eben nur von der Theorie leben, die selber nicht umgesetzt haben und die oftmals auch ganz, ganz viel Angst haben, dass irgendwas schiefgehen könnte.
Matthias, das schreit jetzt nach einer Antwort von dir. Wie siehst du denn diese Sache?
Also, es ist kein Geheimnis, dass ich diese Ansicht teile. Also ich bin der absolute Mann dann seiner Meinung. Diese Kluft, von der Anton gesprochen hat, die ist natürlich schon in vielen Projekten erkennbar. Ganz zu schweigen von Normausschüssen und Gremien. Das sind einfach teilweise zwei Welten. Und natürlich, die Universität muss darauf achten, nicht zur Fachhochschule zu werden. Einerseits, andererseits ist natürlich der Beruf des Bauingenieurs und der Beruf des Architekts ein sehr praxisnaher. Deswegen sollten wir schon als Universität danach streben, praxisnahe Ausbildung zu gestalten, auch eine sogenannte forschungsgeleitete Lehre. Das heißt, diese ganzen Erkenntnisse, die Anton sammelt innerhalb seines Unternehmens, da sind wir natürlich froh, dass die zurückgespielt werden an die Uni und dass wir die auch mit sogenannten Best Practices lehren können. Das ist für mich persönlich fundamental. Und wenn ich mich an meine Zeit als Student zurückerinnere, dann habe ich eigentlich keine Vorlesung mehr gehasst, unter Anführungszeichen, als eine Vorlesung mit jahrzehntenalten Folien, wo einfach die letzten Praxiserkenntnisse nicht berücksichtigt wurden. Das heißt, es ist auch unsere Aufgabe, immer am Zahn der Zeit zu bleiben und unseren Studenten und Studentinnen die neuesten Erkenntnisse mitzugeben. Vielleicht ein Thema, was wir heute noch nicht angesprochen haben, was aber, glaube ich, auch zum Thema Produktivität gehört, ist das Thema der Transparenz. Und da habe ich eine sehr große Hoffnung darin, dass die digitalen Modelle, die Abwicklung mit BIM, mit dem, dass die dieses Bewusstsein schärfen, dass Transparenz etwas Gutes ist und Transparenz zur Produktivität beiträgt. Das ist natürlich mit den verschiedenen Vertragsverhältnissen und den Vertragssphären nicht ganz einfach, für dieses Thema zu sensibilisieren, aber es gibt ja einige vielversprechende Initiativen in Österreich, in Europa, über die ganze Welt verteilt, wo man neue Art der Vertragsabwicklungen testet und auch das wird in den nächsten Jahren eine Aufgabe sein, unter dem Aspekt der erhöhten Produktivität versuchen, neue Vertragsmodelle zu etablieren, sodass in Zukunft sowohl Bauherren als auch ausführende Unternehmen wieder Freude am Bauen haben.
Anton, hast du auch den Eindruck, dass Transparenz da auch Effizienz dann nochmal erhöhen kann?
Ja, absolut. Und nicht nur Transparenz, wie der Matthias gesagt hat, Freude spielt auch eine große Rolle. Das stelle ich momentan auch fest, dass uns oft dieser Rechtsrahmen, egal ob es jetzt Vorschriften sind oder ob es der unmittelbare Vertrag mit dem Bauherrn ist oder die Organisationsstruktur in der Baustelle ist, oft so viel Frust führt, weil man sich sehr stark auf das Formale zurückzieht und weg von der Baustelle ein bisschen übersieht, dass es eigentlich ums Projekt geht. Und so gesehen braucht man, glaube ich, dort absolut mehr Transparenz. Da können Kollaborationstools, Plattformen etc. auch dazu beitragen, dass das gut funktioniert. Da ist ja einiges in Entwicklung. Wir selber im Haus entwickeln ja auch eine eigene Plattform, um das zu verbessern. Aber es braucht da andere Vertragsmodelle. Da bin ich auch zutiefst davon überzeugt, denn die sind schon der Hemmschuh. Ja? Weil wovon ich nichts halte, ist zu sagen, wir haben einen klassischen Werkvertrag und dann schreiben wir Önorm über kooperatives Verhalten. Ja, wir haben uns dann alle lieb, das steht in der Önorm drin. Aber wenn dann irgendwas auf der Baustelle nicht stimmt, weil halt, keine Ahnung, die Planung geändert wird, dann ist vorbei mit dem Liebhaben, ja, dann sind wir dann, kann man wieder auf das Fundament, das Vertragsfundament zurück und dann streibt man doch wieder. Ja? Und da muss man ganz einfach sagen, und gehen da sind wir um Risikosphäre. Ja, im Tunnelbau vielleicht noch stärker als im Hochbau, weil im Hochbau geht es um Risikosphären. Es gibt halt Bereiche, da gibt es halt unvorhersehbare Risiken und die muss man, glaube ich, irgendwie gemeinsam tragen. Ja, das kann nicht sein, dass nur der eine der andere trägt. Da liegt der meiste des Kern des Problems. Oder was im Hochbau leider Gottes sehr stark verbreitet ist, ungenügende Planungen, unausgereifte Planungen, baubegleitende Planungen oder Ausschreibungen, die halt mit dem eigentlichen Projekt nur am Rande was zu tun haben. Das ist immer die Ursache für diese Streitereien. Und deshalb braucht man, glaube ich, andere Vertragsmodelle. Da gibt es verschiedenste. Da sehe ich schon ein bisschen Differenzierung zwischen Hochbau und Tiefbau, denn manche dieser modernen Vertragsmodelle, wie jetzt halt Allianzmodelle oder alle Contracts etc., sind dann teilweise schon sehr aufwendige Verfahren, die vielleicht jetzt nicht für jedes Hochbauprojekt geeignet sind. Da muss man sagen, da würde man mit Kanone auf Spatzen schießen. Da muss man vielleicht differenzieren zwischen großen Infrastrukturprojekten mit vielen Risiken und kleineren Hochbauprojekten, wo man Dinge vielleicht besser einschätzen kann. Aber man kann Anleihen nehmen und man muss sich dort weiterentwickeln. Aber eben Transparenz und Freude ist, glaube ich, unglaublich wichtig und vor allem müssen wir von vornherein schauen, dass wir Streit vermeiden. Das kriege ich auch bei den jungen Menschen mit, die wollen oft eine Führungsfunktion, die wollen einfach nicht jeden Tag streiten. Ja? Die wollen einfach einen ordentlichen Job machen, ja? Und gut miteinander auskommen. Das fällt mir sehr oft, gut miteinander auskommen. Und dann muss man auch das Feld bereiten, dass nicht der Streit von vornherein schon da ist. Wir wissen meistens schon bei der Ausschreibung, dass das falsch läuft. Das Bauunternehmen sieht das ja sofort. Ja? Da kannst du beim Anbot schon sagen, das geht in die falsche Richtung, weil du weißt, die Planung mit der Ausschreibung nicht zusammen und spekulative Kalkulationen und dann halt Verhandlungsrunden. Da kannst du am Anfang schon sagen, wie das enden wird. Ja. Aber das gar keine Chance, noch aus dem Korsett rauszukommen. Und klar, da müssen wir viel nachdenken. Da müssen wir zu anderen Methoden kommen, weil das ist auch ein Nachwuchsthema. Ja. Damit wir eben die jungen Leute kriegen, damit die eine Freude haben, damit sie sich engagieren, damit sie es tun, müssen wir das Feld besser aufbereiten, weg von der Streitkultur, die wir zum Bau doch noch relativ ausgeprägt haben, zu einer Kooperationskultur.
Jetzt waren wir nah am Menschen dran. Bevor wir jetzt in die Schlusskurve einbiegen, möchte ich gerne noch ein Thema zur Sprache bringen, und zwar diese große Metastudie zur Produktivität, die ihr gemeinsam auf den Weg bringt oder gebracht habt. Matthias, würdest du uns erläutern, welche Studien ihr da zusammenfasst zu einer Metastudie?
Im Rahmen dieser Metastudie soll die Grundlage für ein größeres Forschungsprojekt gelegt werden, welches möglichst viele Aspekte und Facetten der Produktivität beleuchtet. Aber vorher braucht es eine Basis dafür. Das heißt, wir müssen verstehen, von was sprechen wir überhaupt, was sind die Grundlagen, was sind Daten, Fakten, was gibt es denn bereits an Studien zur Produktivität? Weil eines ist auch klar, nicht jeder Baubeteiligte teilt unser beider Ansicht zum Thema Produktivität. Es gibt auch durchaus Verfechter, die behaupten, dass die Produktivität gestiegen ist. Und aus diesem Grund möchten wir jetzt zuerst einmal eine faktenbasierte Ausgangslage schaffen, um auch eine Definition zu erstellen, von was sprechen wir hier überhaupt, und das Ganze, wie bereits erwähnt, mit Daten und Fakten zu untermauern.
Das heißt, ihr schaut jetzt aktuell den Ist-Zustand an?
Ganz genau, wir schauen den Ist-Zustand an, um daraus dann auch ein Ziel, einen Soll-Zustand definieren zu wollen.
Und Anton, was ist dein Part als Praktiker dann an so einer Studie?
Naja, natürlich Daten liefern. Ja, also wir messen ja seit 30 Jahren. Ich habe einmal die Diplomarbeit an der Uni Innsbruck über dieses Thema geschrieben, und seitdem messe ich, ja, habe da relativ viele Werte, und deshalb kann ich auch die Meinung untermauern, dass es in die falsche Richtung gelaufen ist. Also das sind nicht die Beiträge, das zu tun und dann auch noch vertiefen. Wir müssen schauen, wo sind denn die Problemstellen, wo sind die Handlungsfelder, die werden nicht nur in der Schalung oder im Kran oder in was auch immer liegen. Ich glaube, wir haben da auch soziale Aspekte, die eine große Rolle spielen auf der Baustelle. Eben, wie ist die Motivation vor Ort, ja, wie sind die Voraussetzungen vor Ort, ist das gut vorbereitet, ja, oder stoßen unsere Leute da jeden Tag auf irgendwelche Hindernisse und haben dann auch einen gewissen Frust. Also ich glaube, das ist dann sehr vielschichtig, und dazu braucht man dann eben die große Studie, die wir in der Folge machen wollen, um die einzelnen Handlungsfelder vertiefend sich dann anzuschauen und dann aber auch Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Was müsste man denn tun, dass man dort entsprechend das verbessert? Also ich glaube, das geht dann viel weiter hinein. Da spielt der Faktor Mensch meines Erachtens dann schon eine sehr, sehr große Rolle. Den haben wir vielleicht auch ein bisschen übersehen in den letzten 1, 2, 3 Jahrzehnten. Es war vielleicht auch teilweise zu einfach, ja, den Faktor Mensch draußen als Ressource zu betrachten. Ja, das weißt du von den großen Baustellen, ja, da kommen die Leute aus allen Herren Ländern und werden baustellenbezogen angeheuert, ja. Und ich glaube, das wird aber jetzt zunehmend schwieriger werden aufgrund des Arbeitskräftemangels und des Facharbeitermangels. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen da auf der Back to the Roots, ja, und uns wirklich schauen, was braucht der Mensch draußen auf der Baustelle, damit er optimal arbeiten kann und damit er eben auch eine Freude bei der Arbeit hat. Sonst können wir uns alles möglich überlegen, und das wird dann trotzdem nicht funktionieren.
Abschließend, Matthias, was hat denn die Studie für einen Zeithorizont? Also gibt es da schon ein konkretes Ziel, wo man sagt, okay, bis dahin möchten wir Erkenntnisse liefern?
Also die Metastudie, die wird in den nächsten 6 Monaten durchgeführt, und Ziel für unser erweitertes Forschungsprojekt wäre dann Start mit Anfang nächsten Jahres.
Und du, Anton, würdest dann wieder die Erkenntnisse aufnehmen und wieder umsetzen. Das wäre dein Ziel.
Selbstverständlich, das ist unser Ziel. In dem Fall ist es ja auch in meiner Funktion als Beirat der Zukunftsagentur Bau, wo wir das mitbetreiben, dass man es auch der Branche zur Verfügung stellt. Also das ist jetzt keine Geschichte nur für den Riederbau. Und wir werden uns sehr intensiv beteiligen, ja, damit wir dort auch für uns Erkenntnisse bekommen, an welchen Schrauben wir drehen sollten und können, damit die Sache wieder in die richtige Richtung geht.
Dann möchte ich dich, Matthias, abschließend noch fragen, gibt es einen Moment, entweder auf der Baustelle oder an der Universität, wo du sagst, okay, das zeigt mir immer wieder aufs Neue, warum ich diesen Weg gehe und warum Produktivität mein Thema ist und ich mich genau dafür einsetze?
Also es gab sicher viele Momente, sowohl auf der Baustelle als auch an der Universität, die diesen Weg bekräftigen. Und auf der Baustelle beispielsweise gibt es einfach diese Erkenntnis, was wäre möglich, wenn So, und an all jenen Tagen, wo das war, es wäre möglich, wenn nicht erreicht wird, haben wir eine Verschwendung. Und das motiviert natürlich, und ich weiß nicht, ob irgendjemand Mehmet Scholl kennt, das war mal ein Fußballer vom FC Bayern, und der hat auf die Frage, wie entsteht ein gutes Team, weil zum Schluss für Produktivität braucht es ein gutes Team. Auf die Frage, wie entsteht ein gutes Team, hat er geantwortet, ein gutes Team entsteht nicht durch kollektives Rumhängen im Klettergarten, sondern durch Erfolg. Und genau das ist eigentlich das Thema. Wenn man auf Baustellen sieht, was ist möglich, wenn Menschen zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Es ist gar nicht wichtig, welche technische Lösung umgesetzt wird, sondern dass alle an einem Strang ziehen. Und wenn man dann sieht, was dann möglich ist, welche positive Energie freigesetzt wird, dann motiviert das natürlich immer wieder aufs Neue, diesen Weg beizubehalten.
Mhm. Anton, dann darf ich dich abschließend noch fragen, wann hast du denn das Gefühl, heute war ein produktiver Tag für mich und meine ganzen Mitarbeiterinnen?
Ja, ich nehme gerne das Thema Erfolg auf. Ja, am Ende geht es um Erfolg, wie auch immer man den dann definiert, sage ich jetzt einmal, ob es ein monetärer Erfolg ist oder andere Erfolge sind. Und die geht es am Ende des Tages für einen selber, aber auch natürlich für die ganze Mitarbeiterschaft. Und ich habe mich jetzt gerade kürzlich gefreut, weil auf zwei Baustellen, wo wir selber eben Totalunternehmer sind, gesehen habe, dass wir endlich wieder Produktivitätswerte zustande gebracht haben, wie zu meiner Zeit als Bauleiter. Ja. Und ich konnte jetzt das erste Mal seit 10 Jahren wieder im Haus sagen, du Scheiße, es geht ja eh. Ich habe es euch eh immer gesagt, es geht ja irgendwie. Ja. Also das ist dann schon wieder die Hoffnung, dass uns da auch eine Trendwende gelingen kann. Also das sehe ich schon, das ist noch nicht alles verloren. Also ich glaube, wir können da schon wieder Trendwende einleiten, aber wir müssen die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen ändern, damit es möglich ist. Wir können es nicht so machen wie früher. Ja. Wir müssen dort jetzt in die richtige Richtung abbiegen, aber dann ist es wieder möglich. Und das freut mich dann schon, wenn das gelingt, weil sonst würde man ja selbst verzweifeln, ja, wenn es immer in die falsche Richtung geht. Das will ja keiner.
Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Wenn man euch beiden zuhört, dann merkt man, dass Produktivität kein Zahlenspiel ist, sondern ein Zusammenspiel von Menschen und Prozessen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute da wart.
Danke.
Dankeschön.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne in den sozialen Netzwerken und auf www.riederbau.at. Schaltet ein, wenn es wieder heißt
Riederbau. Die Zukunft baut mit.